vielleicht für mehrere Personen. Gott sagt, du stehst in einer Ecke und du weißt nicht wirklich, wie du da rauskommst. Du stehst da nicht erst seit gestern. Du stehst, du hast keine Hoffnung, du hast kein Ziel, du hast keine Vision, du hast nichts mehr. Du überlebst von Tag zu Tag. Deine Emotionen fangen an, gefühllos zu werden. Dinge sind dir gleichgültig. Gott sagt dir, wenn du heute anfängst, deine Ohren weit aufzumachen und mich zu dir reden zu lassen, dann wird eine neue Vision dein Leben erfüllen und du wirst aus dieser Ecke herauskommen. Du wirst auf ein weites Land kommen und du wirst Dinge tun, von denen du jetzt nicht mal träumst. Denn ich will der Herr dein Gott sein. Wir reden heute über Leben mit Vision. Ich möchte dieses Buch an dieser Stelle empfehlen. Es ist ein wundervolles Buch für jeden, der regelmäßig zur Gemeinde kommt, um es parallel zu studieren zu dem Jahresthema. Wir werden in diesem Jahr, ich glaube, an 10 Gottesdiensten etwa über dieses Thema sprechen. Also dieses Buch ein Stück weit auch durcharbeiten. Sicherlich nicht nur das Buch, aber es wird uns als Leitfaden dienen. Ich stimme nicht mit jeder Aussage dieses Buches überein. Es kommt aus einer evangelikalen Ecke, aber 95% sind vortrefflich und sehr, sehr hilfreich. Und darum möchte ich das Buch hier empfehlen, euch zu besorgen. Ich glaube, Christine hat unten im Büchertisch einen Stapel stehen, wahrscheinlich nicht genug, aber für die ersten 10, glaube ich, hat sie gesagt, oder? Ist sie hier, Christine? Nee, ich sehe sie gar nicht. Schaut nach. Das erste Thema zu Leben mit Vision habe ich sinn- und zielorientiert Leben genannt. Das ist also das, wo wir uns heute drüber unterhalten. Es ist ein Einstieg in das ganze Thema und es wird auch aufeinander aufbauen, sodass es immer klarer wird, worum es geht. Ich möchte an unser Jahresmotto erinnern. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist das, was Gott mir so gezeigt hat für dieses Jahr, für das Christuszentrum. Das ist unsere sozusagen interne Gemeindelosung. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Für mich hat das ganz viel damit zu tun, Leben mit Vision. Denn Vision bedeutet sehen, bedeutet Blick, bedeutet etwas wahrzunehmen, etwas visualisiert zu bekommen. Mark Twain sagte einmal, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Manchmal ist das ein Satz, der auch für uns Christen so zutrifft. Wenn wir nicht richtig wirklich wissen, wo es hingeht, dann machen wir einfach mal alles Mögliche mit. Wir tun einfach mal alles, was irgendwie getan werden kann und betäuben uns dabei so ein bisschen. Das passt ja jetzt wieder zu unserem Medienfasten, wo ja einige von euch mitmachen. 40 Tage ohne Medien und damit 40 Tage mal ein ganz anderes Leben zu leben. Wo wieder Visionen klar werden, wo wir mehr merken, was ist eigentlich das Ziel, warum sind wir eigentlich, warum tun wir eigentlich, warum leben wir eigentlich. Die Bibel sagt, ohne Vision verwildert ein Volk. Und ich glaube, dass das so ist. Ich denke, Deutschland hat längst seine Vision verloren. Das deutsche Volk an sich, glaube ich, hat keine Vision. Es gibt keine nationale Vision mehr. Das haben uns Länder wie Amerika und andere voraus, die ja ein größeres Nationalgefühl haben und dadurch sich auch mehr identifizieren mit Zielen und Visionen, die den ganzen Staat ausmachen. Wir haben mehr damit zu tun, Dinge herauszufinden, die zu kritisieren sind bei denen, die uns führen. Das ist deutsche Mentalität geworden. Doch ohne Vision verwildert ein Volk. Wie viel mehr verwildert eine Familie oder ein einzelner Mensch ohne Vision? Verwildert bedeutet, umhergetrieben zu sein. Wer möchte sich umhertreiben lassen? Treiben ist nie eine gute Sache, habe ich mir sagen lassen. Ich möchte doch auch mein Leben ein Stück weit gestalten, bestimmen, eine Struktur drin haben, ein Ziel vor Augen haben, auf das ich zulebe und zusteuere. Und wenn das fehlt, dann kann ich selbst als Christ eine erbärmliche Kreatur sein. Nicht wertloser als die anderen, aber sich wertloser fühlend. Weil wenn ich mein Ziel nicht mehr kenne, dann weiß ich ja auch nicht, wann habe ich was richtig gemacht, wann habe ich was gut gemacht, wann habe ich das Richtige getan. In den Sprüchen steht, wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt im Herbst. Lebe so, wie Gott es will, dann wirst du aufblühen wie die Pflanzen im Frühling. Finde ich ein schönes Bild. Ich glaube, dass das Gott mit uns vorhat. Er möchte, dass wir aufblühen. Ich glaube, dass wir nicht nur mit 20 ein blühendes Leben haben, sondern mit 30, mit 40, mit 50, mit 60, mit 70, mit 80, mit 90 und von mir aus auch mit 100 sollen wir ein blühendes Leben haben. Denn die Blüte ist die Voraussetzung für die Frucht. Stimmt's? Die Blüte ist das Schöne, ist das, was Freude macht, was Leben signalisiert. Und danach folgt die Frucht und dadurch auch die Multiplikation, die Vermehrung. Dann fangen Dinge an zu wachsen. Aber wenn wir keine Zeit zum Blühen nehmen, dann werden wir auch keine Zeit zum Fruchtbringen haben. Gott möchte, dass wir blühen wie die Pflanzen im Frühling. Oder woanders steht in Jeremia: Ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nahe am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Wer von uns möchte so ein Baum sein? In Gottes Allee. Ja? Bertrand Russell, ein Philosoph und Atheist, sagte einmal: Solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Wenn das schon die Atheisten sagen, wie viel mehr sollten wir uns dann mit diesen Dingen beschäftigen? Ich möchte jetzt ein bisschen was zitieren, vorlesen aus dem Buch Leben mit Vision, was Rick Warren hier geschrieben hat. Es geht nicht um Sie, schreibt er. Es geht in Ihrem Leben um weit mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück. Es geht um mehr als um Ihre Familie, Ihre Karriere oder Ihre kühnsten Träume und Vorstellungen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, warum Sie sich auf diesem Planeten befinden, müssen Sie mit Gott anfangen. Denn Sie sind von ihm aus voller Absicht und für sein Ziel erschaffen worden. Die Suche nach Sinn und Ziel des Lebens beschäftigt die Menschen seit Tausenden von Jahren. Das liegt daran, dass wir normalerweise am falschen Ende anfangen, nämlich bei uns selbst. Wir stellen Fragen, die sich um uns drehen. Was will ich werden? Was soll ich aus meinem Leben machen? Wie sehen meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft aus? Aber solange wir nur um uns selbst kreisen, werden wir das Ziel unseres Lebens nie wirklich finden. Im Gegenteil, in der Bibel steht: Alle Lebewesen hält er in der Hand, den Menschen gibt er seinen Atem. Im Gegensatz zu dem, was viele populäre Filme, Bücher und Seminare vertreten, werden sie Sinn und Ziel ihres Lebens nicht finden, indem sie auf sich selbst schauen. Vermutlich wissen sie das auch schon. Wenn ich Ihnen eine Erfindung in die Hand geben würde, die Sie vorher noch nie gesehen hätten, würden Sie Sinn und Zweck dieser Erfindung nicht verstehen. Und auch die Erfindung selbst könnte Ihnen diese nicht mitteilen. Nur der Erfinder oder eine Betriebsanleitung könnten Ihnen den Sinn und Zweck erklären. Viele Menschen versuchen Gott für ihre Selbstverwirklichung zu missbrauchen. Aber dies ist eine Umkehrung der Tatsachen und zum Scheitern verurteilt. Sie sind für Gott geschaffen und nicht Gott für sie. Leben bedeutet, sich von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen und nicht Gott für ihre eigenen Ziele zu missbrauchen. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden, sagt Paulus im Römerbrief. Es geht also vielmehr darum, weniger zu tun, indem sie sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Es geht darum, zu dem Menschen zu werden, zu dem Gott sie ursprünglich erschaffen hat. Wie aber findet man den Sinn und das Ziel, für das man geschaffen wurde? Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Spekulation. Diesen Weg wählen die meisten Menschen. Sie vermuten, sie raten, sie stellen Theorien auf und wenn sie dann am Ende sagen: Ich denke, der Sinn des Lebens ist ... dann meinen sie eigentlich, das ist die beste Lösung, die ich gefunden habe. Seit Tausenden von Jahren denken brillante Philosophen über die Frage nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens nach. Die Philosophie ist ein wichtiges Fach und hat Berechtigung. Aber bei der Frage nach dem Sinn des Lebens stellen auch die weisesten Philosophen nur Vermutungen an. Dr. Hugh Moorhead, ein Philosophieprofessor an der Northeastern Illinois University, schrieb einmal, die 250 bekanntesten und berühmtesten Wissenschaftler, Philosophen und Denker der Welt an und fragte sie nach ihrer Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, die er dann in einem Buch veröffentlichte. Einige schrieben ihm ihre Vermutungen in Bezug auf den Sinn des Lebens, andere gestanden, sich selbst einfach irgendeinen Sinn für ihr Leben gesucht zu haben, und wieder andere gaben zu, auf diese Frage keine Antwort zu haben. Einige dieser berühmten Intellektuellen baten Professor Moorhead sogar, ihnen den Sinn des Lebens mitzuteilen, falls er ihn gefunden habe. Glücklicherweise gibt es eine Alternative zu der Möglichkeit, über den Sinn des Lebens reine Spekulationen anzustellen. Die Alternative heißt Offenbarung. Offenbarung. Wir können uns anschauen, was Gott in seinem Wort zu dieser Frage zu sagen hat. Der einfachste Weg, den Sinn einer Erfindung herauszufinden, besteht darin, den Erfinder selbst zu fragen. Das gilt auch in Bezug auf den Sinn unseres Lebens. Fragen Sie Gott. Gott lässt uns in dieser Frage nicht im Regen stehen. Er zeigt uns in der Bibel ganz deutlich die 5 Ziele für unser Leben auf. Die Bibel ist die Betriebsanleitung, die uns erklärt, warum wir leben, wie unser Leben funktioniert, was wir vermeiden sollten und was wir von der Zukunft erwarten können. Sie erklärt, was weder Selbsthilfeliteratur noch Philosophen wissen können. In der Bibel steht, wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt. Vielmehr verkündigen wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Paulus im 1. Korintherbrief. Gott ist nicht nur der Ausgangspunkt ihres Lebens, er ist auch die Quelle ihres Lebens. Um Sinn und Ziel ihres Lebens zu entdecken, müssen sie sich Gottes Wort zuwenden und nicht den Weisheiten dieser Welt. Sie müssen ihr Leben auf ewigen Wahrheiten aufbauen, nicht auf populärwissenschaftlicher Psychologie, Erfolgsphilosophie oder inspirierenden Geschichten, die es zuhauf gibt. Paulus macht dies deutlich, wenn er schreibt, durch Christus haben wir Anteil bekommen an seinem Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, das war sein Plan und Wille für uns. Epheser 1, Vers 11. Und dieser Vers enthält 3 Einsichten über Sinn und Ziel des Lebens, und die möchte ich jetzt mit euch kurz anschauen. Die erste Einsicht ist, Sie finden ihre Identität und ihr Ziel in der Beziehung zu Jesus Christus. Wenn Sie noch keine solche Beziehung zu ihm haben, werde ich später erklären, wie Sie eine eingehen können. Aber das ist Punkt 1. Sie finden ihre Identität und ihr Ziel in der Beziehung zu Jesus Christus. Sie ahnen schon, dass ich hier nicht von Religion spreche. Auch nicht von Kirchenzugehörigkeit. Ich rede von Beziehung. Der zweite Punkt, der aus dieser Schriftstelle klar hervorgeht, ist, Gott hat über sie nachgedacht, lange bevor sie über ihn nachgedacht haben. Sie sind in seinem Blickfeld schon wesentlich länger, als sie das auch nur ahnen. Er hat ihrem Leben einen tieferen Sinn gegeben, und zwar ohne sie vorher zu fragen. Sie sind kein Eichhörnchen und auch kein Elefant. Vielleicht benehmen wir uns manchmal so, wir sind tatsächlich Menschen mit einem Verstand, denkende Kreaturen, sprechende Geister. Noch bevor sie angefangen haben zu existieren, hat er diesen tiefen Sinn in sie hineingelegt. Sie können sich ihre Karriere aussuchen, ihren Ehepartner, ihre Hobbys und viele andere Dinge in ihrem Leben, aber sie können sich nicht den Sinn ihres Lebens aussuchen. Der ist bereits festgelegt. Der dritte Punkt, den ich hier raus erkenne, ist, der Sinn ihres Lebens steht in einem viel größeren Zusammenhang, den Gott für die Ewigkeit geschaffen hat. Nicht nur Raum und Zeit bestimmen den Sinn ihrer Existenz. Und darum, ihr Lieben, darum geht es in dieser Predigtreihe, das herauszufinden. Denn wenn ich einen Sinn und ein Ziel habe, die in die Ewigkeit hineinmünden und nicht nur zeitlich sind, dann sollte ich diesen kennen. Denn dann wird er viel von dem bestimmen, was ich in der Ewigkeit erlebe oder wie ich dort überhaupt ankomme. Thomas Carlyle schrieb mal, ein Mensch ohne Ziel in seinem Leben ist wie ein Schiff ohne Ruder, ein Heimatloser, ein Nichts, kaum ein Mensch zu nennen. Anderswo habe ich mal gelesen, wer kein Ziel hat, der ist wie ein Schiff auf hohem See, ein Segelschiff, für den jeder Wind der falsche ist, weil es seinen Zielhafen nicht kennt. Du läufst so ein Segelboot auf offenem Meer vor. Und dann kommt der Wind von Süden und von Norden und mal von Osten und von Westen. Und kein Wind scheint der richtige zu sein, weil der Kapitän gar nicht weiß, wo es eigentlich hingeht. Er kann sein Schiff nicht steuern, weil er hat kein Ziel. Er treibt es ziellos umher, fährt mal in die Richtung und mal in die. Er kommt nirgendwo an. Die meisten Menschen unserer Zeit leben so. Jeder Mensch wird durch irgendwas angetrieben. Es gibt diese Antreiber, bewusst oder unbewusst. Die meisten Lexiker erklären das Verb antreiben mit drängen, anregen, kontrollieren, Richtung angeben. Die Frage ist jetzt, was ist die treibende Kraft in Ihrem Leben? Was ist sie in meinem Leben? Was ist das Ding, was mich zum Laufen bringt, was mich antreibt? Im Augenblick sind Sie vielleicht gerade unter Druck durch ein Problem oder einen Abgabetermin für irgendwas, was Sie ausarbeiten müssen. Vielleicht Matthias, wenn er seine Klausuren abgeben muss, seine Ausarbeitung für sein Studium oder andere, die Ähnliches zu tun haben. Vielleicht Rechnungen, die dringend bezahlt werden müssen und Sie wissen noch nicht recht, woher. Vielleicht gibt es schmerzliche Erinnerungen oder eine quälende Angst oder eine Ihnen nicht bewusste Überzeugung, die Druck machen, die Sie treiben. Es gibt hunderte von Lebensumständen, Werten und Gefühlen, die Ihr und mein Leben bestimmen können. Ich möchte die 5 häufigsten jetzt mal aufzeigen. Der erste große Antreiber unserer Zeit ist Schuld. Und von Schuld getriebene Menschen werden von ihren Erinnerungen manipuliert. Der Vergangenheit. Sie erlauben ihrer Vergangenheit, ihre Zukunft zu kontrollieren. Sie bestrafen sich unbewusst oft selbst, indem sie ihren eigenen Erfolg sabotieren. Man nennt das auch psychologische Spiele, die hier ablaufen, ohne dass sie bewusst sein können, müssen, können. Müssen. Als Kain seinen Bruder Abel erschlug, trennte ihn seine Schuld von der Gegenwart Gottes. 1. Mose sagt, als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren. Das beschreibt viele Menschen. Sie wandern ziellos durchs Leben in bewusster oder unbewusster Antreibung durch die Schuld. Wir alle sind Produkte unserer Vergangenheit, aber wir müssen nicht ihre Gefangenen bleiben. Gottes Vorhaben werden nicht durch unsere Vergangenheit eingeschränkt. Denkt doch nur dran, er hat einen Mörder in einen vorbildlichen Leiter verwandelt, Moses. Er hat einen Feigling namens Gideon gebraucht, um einen kühnen Held erstehen zu lassen, der sein Volk befreit. Und er kann auch ganz erstaunliche Dinge mit dem Rest ihres Lebens machen. Gott ist ein Fachmann darin, Menschen einen Neuanfang zu schenken. In der Bibel heißt es dazu, freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Psalm 32. So, das ist mit Gott möglich. Ein anderer Antreiber ist Wut und Bitterkeit. Sie halten an ihren Verletzungen fest und werden niemals mit ihnen fertig. Viele Menschen werden getrieben durch diese Dinge. Statt ihren Schmerz durch Vergebung loszulassen, frischen sie ihn in ihren Gedanken immer wieder auf. Geben ihm die Schuld dafür, dass sie sind, wer sie sind. Manche Menschen fressen ihren Ärger in sich hinein. Andere lassen im freien Lauf und explodieren regelrecht. Beide Reaktionen sind wenig hilfreich und auch alles andere als gesund. Wir wissen das heute, dass diese Dinge auch Krebserkrankungen, Magengeschwür und vieles andere auslösen können. Groll und Bitterkeit schaden ihnen selbst viel mehr als der Person, gegen die sie gerichtet ist. Während die Menschen, die sie verletzt haben, den Auslöser dafür vermutlich längst vergessen haben und einfach ihr Leben weiterleben, stehen sie selbst da und durchleben immer wieder die Vergangenheit. Meine Frau zitierte mir neulich einen Satz von Joyce Meyer, den sie hörte. Den fand ich richtig gut. Sie sagte, jemand, der in Unversöhnlichkeit bleibt, ist wie einer, der beständig Gift zu sich nimmt und hofft, dass es seinen Feind umbringt. Sie sollten wissen, wer sie in der Vergangenheit verletzt hat, der kann sie nur dann weiterhin dauerhaft verletzen, wenn sie durch ihren Ärger an dem Schmerz festhalten. Ihre Vergangenheit ist Vergangenheit. Nichts wird sie verändern. Um ihretwillen sollten sie aus ihr lernen und sie dann loslassen. Wir alle sind berufen zu lernen aus Dingen, die wir erlebt haben. Aber daran festzuhalten, in dieser Art und Weise, dass sie mein Leben weiterhin manipulieren darf und bestimmen darf, das kann nicht das Ziel sein. Dann komme ich nicht vom Fleck. Ein dritter Antreiber. Ist Angst. Er ist der kürzeste der fünf Antreiber, den ich Ihnen heute zeige, aber nicht der unwichtigste und der schwächste. Angst kann massiv und stark sein. Angst kann dich ohnmächtig machen, dir alle Hoffnung und allen Mut rauben. Angst kann das tun. Denn Angst ist eben nicht nur eine Emotion, wie es oft so glaubhaft dargestellt wird, sondern Angst ist ein Geist. Und ein mächtiger. Eine geistliche Kraft. Angst ist eine Lebensform. Ich nenne sie gerne so. Es ist eine Lebensform, die einen Wirt benötigt, um zu existieren. Sozusagen eine Art Symbiont, der einen Menschen sucht, der ihn aufnimmt und ihn nährt. Viele wissen das nicht. Sie denken, das ist ein Gefühl, muss ich irgendwie mit klarkommen. Das ist kein Gefühl. Stehen Sie gegen Angst auf. Treffen Sie Entscheidungen gegen diese Angst. Beschäftigen Sie sich damit positiv. Beten Sie dagegen und nehmen Sie eine andere Haltung ein. Viele Menschen werden von Angst getrieben, sagt Rick Warren. Diese Ängste können die Folge traumatischer Erfahrungen oder unrealistischer Erwartungen sein. Sie können durch Erfahrungen in der Kindheit und Jugend oder auch durch erbliche Veranlagung hervorgerufen sein. Aber gleichgültig, woher diese Ängste stammen, Menschen, die durch Furcht bestimmt werden, verpassen oft die Möglichkeit, die das Leben ihnen bietet, weil sie Angst haben. Etwas zu wagen. Deshalb bleiben sie immer auf der sicheren Seite, vermeiden Risiken und versuchen, den Status quo zu erhalten. Nur nichts Neues probieren, nur nicht die alten Sicherheiten mal verlassen und etwas tun, was Gott euch vielleicht gesagt hat. Ich habe das vor vielen Jahren mal gesagt. Ich glaube, dass hier in der Gemeinde einige Millionäre sitzen, die es nur noch nicht wissen. Denen Gott Ideen gibt, Konzepte, Einsichten, mit denen ihr eine Menge Geld verdienen und auch freisetzen könnt fürs Reich Gottes, denn das Reich Gottes braucht Geld. Es gibt viel zu tun in Deutschland. Jemand hat mal ausgerechnet, dass eine deutsche Seele zu retten so viel kostet wie 1000 indische. Einfach ein Aufwand von Evangelisation und von Qualität, die geboten werden muss, damit Leute überhaupt sich ansprechen lassen, abholen lassen und für den Glauben gewonnen werden. Zu diesem Zeitpunkt habe ich eins fest entschieden, nämlich, dass es mir das wert wäre. Ich gehe deswegen nicht nach Indien. Es sind viele, die das tun, das ist gut so. Indien braucht das Evangelium. Aber wir brauchen auch Menschen, die bereit sind, hierfür zu zahlen, dass unsere Landsleute Jesus kennenlernen. Auch wenn es teurer und aufwendiger und schwieriger vielleicht manchmal ist, es ist genauso lohnend. Es sind genauso kostbare Menschen wie in Indien oder in Afrika oder sonst wo. Und wir brauchen hier diese Gesinnung zu sagen, hey, wir wollen reich sein. Nicht, damit wir uns einen neuen Ferrari kaufen können. Darum geht es doch gar nicht. Wir wollen wohlhabend sein, damit wir das Reich Gottes bauen können, in größerer Macht und Möglichkeit. Was glaubt ihr, was passieren würde? Ich habe da gestern in der Leiterschule kurz drüber gesprochen. Wenn wir einen Monat machen würden, wo wir sagen würden, jeder Erstbesucher in der Gemeinde bekommt 10 Euro. der in den Gottesdienst kommt. Er muss nur 2 Stunden hier bleiben, hier sitzen bleiben. Das ist alles, was er machen muss. Was glaubt ihr, wie voll es hier wäre? Da können wir sagen, ja, kaufen wir die Leute. Ja, die Bibel sagt, wir sollen das tun. Wir sollen mit ungerechten Mammon sollen wir Menschen segnen, oder? Aber stell dir vor, was passieren würde. Na ja, gut, welche Gemeinde hat so viel Geld? Ich habe noch nie gehört, dass das eine Gemeinde gemacht hätte. Vielleicht hat es mal eine gemacht, aber wahrscheinlich noch nicht so oft. Stell dir vor, ja, hätten wir jetzt, würde ich jetzt sagen, ich gebe 3.000 Euro für die nächste Woche und dann könntest du dann die Plätze füllen. Die Leute würden doch rausgehen und was mitnehmen, oder? Jeder, der das erste Mal hier reingekommen ist, nimmt irgendwas mit. Viele kommen wieder, weil sie einfach sagen, das gibt mir was, da ist was, was ich brauche. Und nach 4, 5, 8 Wochen irgendwann treffen sie Entscheidungen für Christus, gehen in eine Zelle, bekehren sich und werden echt heiße Christen, die erkennen, mein Erlöser lebt. Es ist nicht Religion, es ist Glauben, es ist Beziehung. Steht gar nicht in meinem Skript, aber ich glaube, das war jetzt gut. Lasst uns kühn sein und wenn Gott dir Ideen gibt, die über das hinausgehen, was bisher in deiner Familie je verdient oder gemacht worden ist, find raus, ob es von Gott ist und dann geh. Mach's, wage es, geh mal einen Schritt aufs Wasser. Viele von uns sind, glaube ich, berufen, selbstständig zu sein und Dinge zu tun, die bisher noch keiner getan hat. Ehre sei Gott. Angst ist ein Gefängnis, in das man sich selbst einsperrt. Niemand anderes macht es. Angst ist mein Problem. Nicht das von irgendjemandem, der mir Angst macht. Mir kann keine Angst machen. Ich lebe viele Jahre angstfrei. Ich wüsste nicht, was mir Angst machen soll. Was soll mir Angst machen? Vom Löwen zerfleischt zu werden? Das ist eine unangenehme Vorstellung, aber Angst macht es mir nicht. Ich weiß, der Tod geht relativ schnell und dann ist man auch daheim. Was soll mir Angst machen als Christ? Wenn mich jemand zusammenschlägt? Ich habe so viele Zeugnisse von Leuten gehört, denen es richtig mies ging und in der Zeit war Gott so nah. Ich habe es selbst zu Zeiten erlebt. Gott war so nah. Nicht das Problem, oder? Wenn ich finanziell bankrott gehe, er ist doch mein Versorger, ist doch kein Thema. Versteht ihr? Wir brauchen keine Angst zu haben. Ich erinnere mich an meine Frau, die hat, wo ich sie kennenlernte vor vielen Jahren. Da waren so spannende Momente, wisst ihr, wenn wir Auto fuhren und da seilte sich so ein kleiner achtbeiniger Freund irgendwo von unserer Windschutzscheibe so vorne runter ab. Dann musste ich sehr aufpassen, dass ich nicht in den Graben fuhr. Nicht, weil ich Angst hätte, sondern weil sie schrie. Und wie sie schrie. Ihr könnt euch das nicht mehr vorstellen heute. Es ist lange vergangen, aber das war meine Frau. Jeder Spider-Man, ja, jede Spinne, die war eine ernsthafte Lebensgefahr. Ganz egal, wie groß sie war. Das war gar nicht wirklich wichtig. Ich erinnere mich, meine Frau hatte einen sehr tiefen Schlaf. Wir waren auf den Malediven. Auch schon viele, viele Jahre her. Wir hatten noch keine Kinder damals. Und wir schliefen, war wunderschön, eine ganz kleine Insel, Viertelstunde bist du drumherum gelaufen. Wir hatten immer das Gefühl, ganz alleine auf der Insel zu sein. Der Strand war immer leer, wunderschön, toll. Also ja, vielleicht jetzt nicht den Mund wässrig machen. Ich war auch lange nicht mehr da, aber das ist ein toller Ort. Da schliefen wir in einem Bungalow, der hatte unten so Holzdielen als Boden, also nicht gefliest. Und zwischen den Holzdielen waren kleine Spalte. Und diese Bungalows standen auf Säulen, also so auf Holzpfählen, so vielleicht bis zum Meter tief, war unten drunter noch Luft. Ne? Und wir ahnten dann schon, dass da ja durchaus auch was durchkommen könnte. Nun gut, das Leben auf einer Insel ist ja doch relativ begrenzt. Die Arten, weiß man, die da leben, weil da kommt ja nichts Neues rauf. Aber da waren schon einige interessante Arten da. Eines Nachts lief mir etwas über die Brust. Ich lag irgendwie so gemütlich auf meinem Bett und wollte schlafen. Und da lief mir sowas recht Großes über meine Brust. Nun, ich wusste ja, dass hier auch alles Mögliche rumläuft, also auch Skorpione und diese Art Tiere. Und so sagte ich nur, Iris, raus. Das war alles. Sie stand sofort neben dem Bett. Habe ich noch nie erlebt. Sie hat nur mal einen Schlaf. Sie stand sofort neben dem Bett. Und dann sahen wir es, eine so große Kakerlake. Sie war direkt auf dem Weg, über ihren Kopf zu laufen. Also es war direkt so die Linie. Sie lag ein bisschen tiefer und so. Da war Angst im Spiel. Ne? Ich meine, was soll eine Kakerlake hier tun? Die kann nicht wirklich was tun. Die klatscht mal an die Wand und ist erledigt. Ich meine, macht ihr doch mal Gedanken, was können wir hier tun? Ja? Die hat Grund, Angst zu haben, aber wir nicht. Nicht von der Kakerlake. Am nächsten Morgen lag ein toter Skorpion vor unserer Tür. Das war dann schon was anderes. War so ein kleiner, schwarzer, giftiger. Aber die sprühten da immer schön vor den Türen, die Zimmermädchen mit allen möglichen Giftstoffen. Keine Ahnung, was da alles drin war. Aber es kam nicht rein, sondern es blieb vor der Tür dann tot liegen, was dann da... Diese Angst war einengend. Wir hatten jemand anderes, ich glaube, ich darf das sagen, die Ulrike war das, die Flugangst hatte. Im letzten Bebo hat sie die Flugangst abgegeben und jetzt hat sie keine Flugangst mehr, sondern ist sogar traurig, dass ihr Mann nicht fliegen will diesen Sommer. Ängste sind dafür da, unter unsere Füße zu kommen und beseitigt zu werden. Ich rede nicht von Vorsicht. Das ist ein großer Unterschied. Ja, wenn ich vor einem Abgrund stehe, der 100 Meter tief ist, dann bin ich ziemlich doof, wenn ich mich so dahin stelle. Oder? Das ist dann nicht mehr. Ich habe keine Angst und das ist Dummheit. Es ist klug, dann 3 Meter weiter hinten zu bleiben. Das ist dann nicht Angst, sondern gesunde Vorsicht. Es ist gesund, nicht bei Rot über die Straße zu gehen oder gar mit dem Auto zu fahren. Du hast keine Angst vor dem roten Licht, sondern du weißt, es ist gesund und vorsichtig hier, einfach sich an die Regeln zu halten, die es gibt. Schwerkraft ist so eine Regel, die rote Ampel auch. So, um dieses Gefängnis, dieses Angstgefängnis, das verhindert, dass man zu dem Menschen wird, der man nach Gottes Plan eigentlich sein soll. Iris hat ihre Angst besiegt. Also manchmal ist es mir heute unangenehmer, wenn ich diese ganz großen Viecher sehe als ihr. Ja, so im Winter kommen die ja manchmal so drin, dann sitzen sie so wie so große Hunde an der Wohnzimmerwand. Ne, und, oh, ja, und dann, sie gehen zu ihnen hin, Haarspray. Aufkehr, raus. Ich möchte euch sagen, ihr müsst die Angst unter allen Umständen mit den Waffen des Glaubens und der Liebe bekämpfen. Lasst Angst nicht in eurem Leben bleiben. Ganz egal, wie unscheinbar sie ist. Das sind ja nicht die großen Dinge. Angst vor Mäusen. Wenn du immer noch auf den Stuhl springst, wenn eine Maus in den Raum kommt, dann frag dich mal, warum. Hat dich hier eine Maus verletzt? Hat eine Maus einen deiner Vorfahren getötet? Ja, verstehst du? Es gibt keinen rationellen Grund dafür und damit erkennen wir Angst. Rationelle Gründe geben Vorsicht vor. Ist okay. Wenn ich weiß, eine Angst hat meine Großmutter gebissen und die ist gestorben, werde ich aufpassen mit Mäusen. Weil die irgendwas an sich haben, was uns töten kann. Ja? Aber solche Mäuse habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Solche Spinnen habe ich hier noch nicht gesehen. Es ist gesund, wenn man nach Ghana fährt, aufzupassen und vorsichtig zu sein, was Stechmücken betrifft. Stechmücken hier können die nicht töten, aber die Stechmücken da können es. Davon tragen sehr viele ein Virus mit sich, der mittelfristig tötet, manchmal auch schon sehr schnell. Viele Kinder sterben schon sehr früh. Man nennt es Malaria. Hepatitis B, andere Dinge werden übertragen durch Stechmücken. In diesen Orten hier nicht. Also wenn Ghana Angst vor diesen Mücken haben, ist es nicht Angst, sondern eine gesunde Vorsicht, da aufzupassen, sich vorzubeugen und diese Dinge zu tun. Wir in Deutschland brauchen keine Angst haben. Uns ist das unangenehm und wir mögen das nicht. Bei mir lebt auch keine Mücke länger als 1 Minute, wenn ich sie sehe zu Hause. Ich mag keine Mücken im Haus. Die setzen sich auf mein Essen und waren vorher ganz woanders. Aber das ist auch wieder Vorsicht. In der Bibel steht, die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat, bei dem hat die Liebe noch nicht ihr Ziel erreicht. Gute Nachrichtübersetzung, 1. Johannes 4,18. So, die Bibel, die Liebe kennt keine Angst, sondern sie vertreibt sie. Ist gut, oder? Wer ist die Liebe? Jesus. Jesus sagt, ich bin. Er ist die Liebe. Und er ist in uns, oder? Er hat sich vorgenommen, in uns zu leben, wenn wir Christen sind. Er zieht ein, er wohnt in uns. Das heißt, wenn er in uns wohnt, wo soll denn da um Himmels Willen noch eine Angst hin? Ist doch gar kein Platz mehr. Wenn ich ihm Raum gebe und sage, du bist mein Herr, ist er mein Herr. Und er wird sehr interessiert daran sein, jede Angst, die er findet in unserem Herzen, rauszuschmeißen. Er wird es nicht für uns tun. Er wird uns das zeigen. Er wird uns einen Prediger schicken, der uns das mal sagt. Aber dann wird er erwarten, dass wir das tun. Amen. Viertens. Was treibt uns an? Materielle Wünsche treiben uns an, manchmal nicht zu knapp. Der Wunsch zu besitzen wird zu ihrem einzigen Lebensziel. Oh, ich habe da schon Unglaubliches gesehen. Menschen, die weitaus mehr besaßen, als sie je ausgeben konnten und immer noch knickrig und geizig blieben und sparten und Geld verdienen wollten. Und ich fragte mich immer, wofür denn? Du könntest dir mal was gönnen, aber das machen sie auch nicht. Sonst wird gehortet. Sie haben es als ihren Gott angenommen und glauben, es gibt ihnen Sicherheit. Haben andere auch schon gemacht. 1912 ist dieser Götze mal ganz furchtbar vom Thron gestürzt. Erinnert euch, Weltwirtschaftskrise. Auf einmal war das sichere Geld nicht mehr sicher. Die Inflation rannte, gerade in US-Amerika, rannte die Menschen in Grund und Boden. Millionen verloren ihr Haus, was sie sicher gut kalkuliert finanziert hatten. Die größte Armut, glaube ich, des Landes war in dieser Zeit und zog sich fast ein Jahrzehnt fort. Geld war nicht mehr sicher. Leute wussten, es muss andere Werte geben. Ja. Viele bekehrten sich in diesem Zeitraum und fanden wieder zu Gott. Weil sie merkten, alles, was wir hier haben, kann kaputt gehen. Jedes Land kann veröden, wenn der Regen wegbleibt. Jedes Vieh kann an der Seuche sterben. Wo ist meine Sicherheit? Jedes Geld kann morgen nichts mehr wert sein. Dieses Bedürfnis, immer mehr haben zu wollen, basiert auf der falschen Annahme, dass mehr Besitz auch glücklicher, wichtiger und sicherer macht. Aber nichts davon ist wahr. Besitz macht nur vorübergehend glücklich. Da Gegenstände sich nicht verändern, langweilen sie uns früher oder später. Und wir wollen immer neuere und bessere Versionen von ihnen haben. Wir Männer wissen, dass das mit dem Auto so sich verhält. Frauen haben ihren Thermomix, der auch alle 5 Jahre neu erscheint. Oder andere Gegenstände. Ja, irgendwann freue ich mich natürlich, boah, neues Auto und alles dreht sich darum, bis ich es dann habe. Tja, und dann fahre ich es einen Monat, der erste Kratzer, weil meine Tochter vielleicht gerade da mit dem Regenschirm entlang geschrammt ist. Und schon fängt an, dieses so wichtige Ding an Wert zu verlieren. Und man träumt vielleicht schon vom nächsten Modell, was dann irgendwann rauskommt. Mit der Computertechnik ist es ja ultra krass. Da brauchst du ja gar keine 4 Jahre warten, wie beim Autozyklus. Da musst du ja schon gucken, dass du in einem Jahr wieder irgendwie das Neueste hast, damit die neuesten Spiele auch schnellstmöglich laufen. Ich weiß nicht, ob wir hier Computerspiele haben. Alles verliert nach kurzer Zeit wieder an Wert. Es ist auch ein Mythos, dass ich umso wichtiger bin, je mehr ich habe. Selbstwert und Nettowert sind nicht dasselbe. Ihr Wert und mein Wert wird nicht bestimmt durch meine Wertgegenstände. Gott sagt deutlich, dass die wichtigsten Dinge in ihrem Leben gerade keine Dinge sind. Diesen sehr schönen Satz. Die wichtigsten Dinge im Leben sind gerade keine Dinge. Der am häufigsten verbreitete Mythos über Geld ist, dass Geld Sicherheit schenkt. Das stimmt aber nicht. Reichtum kann durch eine Vielzahl unkontrollierbarer Faktoren, die ich eben genannt habe, zum Teil schnell zunichte gemacht werden. Echte Sicherheit finden Sie nur in etwas, das Ihnen nie mehr genommen werden kann, in Ihrer Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wir waren ja am Mittwoch bei einem Vortrag von dem Leiter von Maria Laach, von dem Kloster. Der Abt Benedikt berichtete von einem Märtyrer, 2. Jahrhundert oder 3. Jahrhundert, der zum Tode verurteilt wurde, ein alter Mann in den 80ern, was Polyokarp, ich weiß nicht genau. Und er bekam das Angebot noch vom Kaiser in der Arena, schwör ab und ich schenke dir die Freiheit wieder. Und er sagte, für nichts in der Welt, im Angesicht der wilden Tiere, die ihn gleich zerfleischen würden, für nichts in der Welt, ich will doch bei Jesus sein. Was soll ich noch hier? Ich habe mein Leben gelebt, ich habe meinen Lauf gelaufen. Ist alles in Ordnung. Kaiser war verärgert, Polyakov starb und ging nach Hause. Das ist ein Wert, den konnte niemandem jemand nehmen. Deswegen war das ja so ärgerlich für die Römer damals. Die waren ja doch gewohnt, alles zu kontrollieren und zu beherrschen. Aber die Christen schafften sie nicht. Sie konnten sie nicht besiegen. Im Gegenteil, je mehr sie verbrannten, kreuzigten, den Löwen vorwurfen, desto mehr bekehrten sich. Dasselbe Phänomen, was heute in China passiert. Die Verfolgung wurde ziemlich heftig, inzwischen soll sie wieder ein bisschen nachgelassen haben, das weiß man nicht so genau. Aber die Menschen bekehrten sich wie doll. Hier in unserem guten, gesunden, reichen Deutschland, wo keiner Angst haben muss, Christ zu werden, scheint es nichts wert zu sein. Das ist interessant. Die Menschen haben schon erkannt, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Der 5. und letzte Antreiber ist das Bedürfnis nach Anerkennung. Wer hat das Bedürfnis noch nie gehabt? Hey, seid ehrlich. Das Leben vieler Menschen wird durch das Bedürfnis nach Anerkennung bestimmt. Sie erlauben den Erwartungen von Eltern, Ehepartnern, Kindern, Lehrern, Freunden, ihr Leben zu kontrollieren. Ist es nicht so? Sich von den Meinungen anderer Menschen kontrollieren zu lassen, ist ein sicherer Weg, Gottes Ziel für das eigene Leben zu verpassen. Jesus wies darauf hin, als er sagte, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Niemand. So brauchen auch wir hier Klarheit über unsere Antreiber, damit wir sie ablegen können. Damit wir aufräumen können mit Schuld, Wut und Bitterkeit, Angst, materieller Wünsche und auch dem Bedürfnis nach Anerkennung. Wer möchte nicht geliebt werden? Jeder möchte geliebt sein. Jeder möchte akzeptiert, anerkannt sein. Jeder freut sich über ein Lob. Das meine ich nicht. Das ist in Ordnung. Die Bibel sagt uns auch, dass wir Lob geben sollen, dass wir einander mit Wertschätzung zuvorkommen sollen. Und all das. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn das uns antreibt, das zu tun, wenn ich so ein Helfersyndrom entwickle, weil ich gar nicht mehr aufhören kann zu arbeiten. Es gibt Frauen, die können nicht mehr aufhören zu putzen. Weil sie von klein auf gelernt haben, nur Leistung macht dich wertvoll. Und wenn ich nichts mehr tue, wenn mein Hausmann nicht picobello aus dem Ei gepellt ist, dann bin ich ja nicht wertvoll. Das ist eine unbewusste Botschaft, die da ist. Und deswegen möchte ich die jetzt gerne aufdecken, wenn das jemanden anspricht. Gib dich nicht damit zufrieden. Lass das nicht dich bestimmen. Wir Männer sind auch nicht viel besser. Auch da gibt es genug, die in Workaholic verfallen. Und denken, ja, ich muss ja was tun. Ich muss ja mehr Geld verdienen, ich muss ja mehr für die Familie einbringen, ich muss ja was tun. Ich muss ja das Haus immer auf dem neuesten Stand halten und alles Mögliche. Es ist nicht, worum es geht. Wenn du hier bist in der Gemeinde und arbeitest hiermit nur, weil du gesehen wirst, dann bitte ich dich, leg deinen Dienst nieder. Du tust dir keinen Gefallen und auch uns nicht. Meine Tochter kam jetzt zu mir heute Morgen. Wollte ihren Zehnten geben, sie hat ein gutes Zeugnis heimgebracht, hat ein bisschen Geld bekommen von Oma und Opa und sagt, Papa, ich möchte jetzt meinen Zehnten geben. Sag ich, ist in Ordnung. Und dann sagte sie, ich habe das jetzt alles gewechselt in 50-Cent-Stücke und dann kann ich das, in jedem Sonntag kann ich dann eine Münze geben, dass auch jeder das sieht. Und dann habe ich ihr das erklärt. Und ich dachte, du Schatz, dann gib lieber nichts. Der Zehnte gehört Gott, das muss kein Mensch sehen. Die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Wenn wir aus dem Motiv opfern, machen wir einen Fehler. Das dürfen wir auch schon unseren Kindern sagen. Aber auch uns selbst. Wir müssen aufpassen. Ich habe kein Problem damit, wenn irgendjemand weiß, was jemand gespendet hat. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn es mein Motiv ist, zu geben, damit andere wissen, was ich gebe. Es gab Leute in der Gemeinde, die sagten, ja, wann bekomme ich denn mal ein öffentliches Dankeschön für die 10.000 Euro, die ich gespendet habe? Dann sage ich, tut mir leid, Mister, aber das werden Sie nie bekommen. Weil Sie haben es nicht mir gegeben. Nicht mal der Gemeinde, Sie haben es Gott gegeben. Wir arbeiten nur damit. Und die meisten ehrenamtlich. Also warum sollen wir dir mehr danken, als denen, die ehrenamtlich arbeiten? Jeder trägt doch das mit bei, was er hat. So, möchte ich mir noch als letzten Punkt heute die Vorteile eines sinn- und zielorientierten Lebens anschauen. Und die sind wahrlich wichtig. Ein sinn- und zielorientiertes Leben bietet nämlich auch 5 große Vorteile. Da wollen wir diesen 5 Punkten doch 5 gegenübersetzen. Und die schreibe ich euch auch mit. Zunächst mal ein Grund dafür, das Ziel des Lebens zu kennen, ist, es gibt dem Leben Sinn. Die Sinnfrage, die älteste und wichtigste Frage der Welt. Warum lebe ich? Was ist das Sinn? Die größte Tragödie im Leben ist nicht der Tod, sondern ein Leben ohne Sinn und Ziel. Hoffnung ist für unser Leben so wichtig wie Wasser und Luft. Wir brauchen Hoffnung, um mit unserem Leben zurechtzukommen. Der Chirurg und Kinderarzt Dr. Bernie Siegel fand heraus, dass er mit großer Sicherheit die Überlebenschance seiner Krebspatienten vorhersagen konnte, indem er sie fragte, ob sie 100 Jahre alt werden wollten. Diejenigen, die eine feste Vorstellung vom Sinn und Ziel ihres Lebens hatten, bejahten diese Frage. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlegten, lag um ein Vielfaches höher als bei den Patienten, die diese Frage verneinten. Hoffnung, Sinn, Ziel. Ist es nicht vorhanden? werden wir uns das auch bewahrheiten, was wir glauben. Hoffnung entsteht dadurch, dass man ein Ziel und einen Sinn für sein Leben hat. Ohne das wirst du auch keine Hoffnung haben. Worauf denn auch? Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Sie vor unüberwindbaren Hindernissen stehen. Die Bibel sagt dazu, Gott aber kann mehr tun, als du erbitten und erdenken kannst nach der Kraft, die in dir wirksam ist. Epheser 3, Vers 20. Zweitens, das Ziel Ihres Lebens zu kennen, vereinfacht Ihr Leben. Vereinfachung, alles schreit danach, die Wirtschaft schreit danach, wir dürfen das ruhig auch mal erwähnen. Denn es legt fest, dieses Ziel, was sie tun und was sie lassen. Ihr Ziel wird der Maßstab, der bestimmt, was wichtig ist und was nicht. Sie fragen einfach, trägt dies dazu bei, was ich gerade tue, Gottes Absichten für mein Leben zu erfüllen oder nicht? Menschen, die ihr Ziel und ihren Auftrag nicht kennen, stehen in der Gefahr, zu viel tun zu wollen. Und das führt zu Stress, Erschöpfung und Konflikten. Wenn Sie nicht alles schaffen, was Sie tun wollen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Sie mehr tun wollen, als Gott von Ihnen erwartet. Oder möglicherweise auch ein Zeichen dafür, dass Sie zu viel Zeit vom Fernseher verbringen. Müssen wir auseinanderhalten. Das sind zwei verschiedene Gründe. Aber in Zeiten des Medienfastens dürfte das ja kaum eine Rolle spielen. Das Ziel Ihres Lebens zu kennen, drittens, gibt Ihrem Leben eine klare Richtung. Es richtet Ihre Kräfte und Ihren Einsatz auf das, was wirklich wichtig ist. Sie werden effektiv, indem Sie selektiv handeln. Sie wählen aus, was Sie tun und was Sie lassen. Wie das jeder Manager macht. Die Leute ganz oben, die wissen genau, wovon ich rede. Aber die sagen es nicht immer uns da unten. Deswegen bleiben wir da, wo wir sind. Wir sollten da oben mitmischen. Ne? Amen. Wir sollten die Prinzipien kennen, die Effizienz und Effektivität bedeuten. Viele Menschen leben wie in einem Laufrad, sowieso Hamster. Sie bekommen dann ein irres Tempo und kommen trotzdem nirgendwo hin oder fliegen einfach aus dem Rad. Neulich so einen Videoclip gesehen, hätte ich euch jetzt hier zeigen können. Ein Hamster, der immer nur dreht und ein bisschen makaber, aber so mag es manchen gehen. Ja, wir drehen und drehen und drehen im selben Rad, ohne Ziel, ohne Sinn und dann haut es uns raus. Dann sind wir arbeitslos, krank, keine Ahnung. Irgendwas passiert, was wir nicht gedacht haben. Wir fliegen aus dem Rad. Und dann? Kein Sinn, kein Ziel. Warum bringen sich Leute um? Warum tut jemand sowas? Weil er keinen Sinn mehr sieht, kein Ziel mehr hat. Weil alles egal geworden ist. Und Egalität ist ein Killer. Ohne klares Ziel ändern sie immer wieder ihre Richtung, ihren Beruf, ihre Beziehungen, ihr geistliches Leben oder andere äußere Faktoren und hoffen, dass jede Richtungsänderung dem Gefühl der Verwirrung ein Ende setzen und die Leere in ihrem Herzen füllen wird. Vielleicht denken Sie, dass es diesmal anders sein wird, aber wieder lösen Sie nicht Ihr eigentliches Problem, das Fehlen eines klaren Zieles. Nehmen wir als Beispiel mal Sonnenlicht. Wenn ich Sonnenlicht konzentriere, mit Hilfe einer Lupe zum Beispiel, dann kann ich damit ein Blatt Papier anzünden. Und wenn ich es noch maschinell weiter konzentriere, dann kann ich es zu einem Laserstrahl werden lassen, der sogar Metall zerschneidet. Mit dem simplen Sonnenlicht, was überall gleich ist. Es wird anders damit umgegangen. Es wird konzentriert auf einen Punkt. Für mich ist das oft der Unterschied zwischen Schrotgewehr und Präzisionsgewehr. Das eine hat nur ein einziges Projektil. Das andere hat viele, viele Schrotkörner drin. Schrotgewehr tötet in der Regel nicht. Es bringt viele kleine Wunden zu und lähmt ein Tier und kann dann mit einem Fangschuss getötet werden. Ein Projektilgewehr trifft oder trifft nicht. Da habe ich keine Streuwirkung, ich muss genau zielen. Aber mit dieser Kugel, die ist groß genug, die an der richtigen Stelle platziert und das Tier ist tot. Nichts ist so kraftvoll wie ein sinn- und zielkonzentriertes und orientiertes Leben. So konnte der Apostel Paulus das Evangelium fast im Alleingang, im gesamten römischen Reich verbreiten. Sein Geheimnis war die Konzentration auf sein Ziel. Er sagte, eins steht aber fest. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das, was vor mir liegende Ziel. Verwechseln Sie niemals Aktivität mit Produktivität. Den Fehler machen viele. Man kann viel tun, ohne dabei sein Ziel auch nur ein Stück näher zu kommen. Aktivität ersetzt nie Produktivität. Wir alle wollen Frucht bringen für unseren Herrn. Aber Aktivismus führt da nicht hin, sondern ein zielorientiertes und sinnorientiertes Leben. Der vierte Punkt, das Ziel Ihres Lebens zu kennen, setzt Ihr Leben in Bewegung. Auf einmal geht's los. Auf einmal steht die 60-Jährige auf und tut etwas, was sie nicht zuvor getan hat. Sie fängt an, für Christus Zeuge zu sein. Sie fängt an, sich ausbilden, trainieren zu lassen. Meldet sich vielleicht zur ISTD-Schule an oder zum Begegnungswochenende oder zur Leiterschule und sagt, ich will jetzt auf mein Ziel hin zugerüstet werden. Denn wer erkannt hat, was wir eigentlich vorhaben, mit all diesen Instrumenten, die wir inzwischen eingeführt haben, der wird froh und dankbar sein, wird sagen, das ist genau das, was ich brauche, um meinem Lebensziel näher zu kommen, um darauf hinzuarbeiten. Ein klares Ziel ruft immer Begeisterung hervor. Nichts gibt uns so viel Energie und Kraft wie ein klares Ziel. Es ist normalerweise sinnlose Arbeit und nicht die Menge an Arbeit, die uns die Kraft nimmt und uns die Freude raubt. Stimmt's? Sinnlose Arbeit. Wenn ich nicht weiß, wofür tue ich das eigentlich? Was bewege ich? Jo, der Stapel des Abends dann links, wo er vorher rechts war. Ist das das Ziel? Ist das der Sinn? Ist das mein Leben? Und der fünfte Punkt. Das Ziel Ihres Lebens zu kennen, bereitet Sie auf die Ewigkeit vor. Viele Menschen strengen sich wirklich an, in dieser Welt ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Sie wollen, dass man sich an sie erinnert, wenn sie einmal nicht mehr da sind. Aber entscheidend ist nicht, was einmal andere über sie sagen werden, sondern was einmal Gott zu ihnen sagen wird. Menschen übersehen so leicht, dass alle Leistungen irgendwann übertroffen und alle Rekorde gebrochen werden. Aller Ruhm schwindet und alle Anerkennung wird vergessen sein. James Dobson, der bekannte Familientherapeut, hatte im College ein ehrgeiziges Ziel. Er wollte für sein College die Tennismeisterschaften gewinnen. Und er war mehr als stolz, als er seinen Pokal in den Trophäenschrank des College stellen konnte. Jahre später bekam er seinen Pokal mit der Post zugesandt. Man hatte ihn nach der Renovierung des Colleges im Müll gefunden. James Dobson sagte dazu, wenn nur genügend Zeit vergeht, werden alle Pokale von irgendjemand anderem in den Müll geworfen. Es ist so wahr, oder? Es ist so wahr. Was wir oft so anstreben und so wichtig ist in diesem Moment, das ist morgen so egal. So egal. Sich nur darauf zu konzentrieren, ein Vermächtnis auf dieser Welt zu hinterlassen, ist ein kurzsichtiges Ziel. Es ist weiser, ein Vermächtnis für die Ewigkeit zu schaffen. Denn sie wurden nicht auf diese Welt gebracht, damit man sie nie wieder vergisst. Sie wurden hierher gebracht, damit sie sich auf die Ewigkeit vorbereiten. Das ist das Ziel. Und eines Tages werden sie vor Gott stehen. Er wird sie nach ihrem Leben fragen und sie quasi einem Abschlussexamen unterziehen, bevor sie in die Ewigkeit eingehen. Das war. Römer sagt, Brief Römer 14,10, wir werden einmal alle vor Gott stehen und vor ihm gerichtet werden. Klare Information für jeden von uns. Glücklicherweise hat Gott ein großes Interesse daran, dass wir an diesem Tag vor ihm bestehen können. Das ist gut, oder? Deshalb gibt er uns die Prüfungsaufgaben, ja die Prüfungsfragen, schon im Voraus. Wir können davon ausgehen, dass die beiden entscheidenden Fragen folgendermaßen lauten werden. Frage 1. Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Gott wird uns nicht nach unserem religiösen Hintergrund oder unserer Haltung zu bestimmten Lehrfragen fragen. Die entscheidende Frage lautet, haben Sie für sich in Anspruch genommen, was Jesus Christus für Sie getan hat? Und haben Sie gelernt, in einer von Liebe und Vertrauen geprägten Beziehung mit diesem Christus zu leben? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die zweite Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Was haben Sie mit Ihrem Leben angefangen? Mit den Gaben, mit den Talenten, mit den Möglichkeiten und Chancen, mit den Menschen, die Gott an Ihre Seite gestellt hat? Haben Sie sie für sich genutzt oder haben Sie sie genutzt, um Gottes Ziel für Sie zu erreichen? Sie und euch auf diese beiden Fragen vorzubereiten, ist das ganze Ziel dieser Predigtreihe. Da möchte ich dieses Jahr tiefer einsteigen. Das möchte ich geklärt haben für jeden von uns. Die Antwort auf die erste Frage legt fest, wo Sie die Ewigkeit verbringen. Ja, es gibt Himmel und es gibt Hölle. Das ist kein Märchen. Das ist biblisch und theologisch fundierte, klare Wahrheit. Die zweite Frage, die Antwort darauf, die legt fest, wie Sie die Ewigkeit verbringen. Am Ende dieses Jahres. Oder wer vorgreifen will, wer dieses Buch zu Ende gelesen hat, wird in der Lage sein, diese beiden Fragen zu beantworten. Ihr merkt, es war heute nur eine Einleitung in das, was kommt, in den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in Ziel und Vision. Ich fasse zusammen. Alles fängt mit Gott an. Wir haben Antreiber im Leben, die müssen wir herausfinden und eliminieren. Und die Vorteile eines sinn- und zielorientierten Lebens bestechen und sind wesentlich, dass wir in diesem Leben unser Ziel auch erreichen können. Wir müssen uns darauf konzentrieren, auf das, was Gott uns verheißen hat. Ich würde jetzt gerne, dass wir zusammen ein Gebet beten. Das ist nur ein Angebot, niemand muss das mitmachen, aber ein Gebet auf eurem Platz. Wäre schön, wenn ihr dazu nochmal aufstehen würdet. Ein Gebet, in dem wir unser Leben bewusst Christus hingeben. Es war am letzten Donnerstagabend. Ich lag mit meinen beiden Kindern im Bett, erzählte ihnen eine gute Nachtgeschichte. Ich erzählte ihnen grob die Geschichte der Offenbarung. Erzählte, wie Johannes seinen Jesus wieder gesehen hat. Nachdem Johannes schon in seinen 80ern, vielleicht 90ern war, kam Jesus zu ihm, sein alter Freund eigentlich, von seiner jüngeren Zeit, in seinen 30ern Jahren. Aber er kannte ihn nicht, er fiel in Ohnmacht, war wie tot, weil dieser Jesus war so anders als den, den er vorher kannte. Er war so voller Kraft, so voller Herrlichkeit und stellte alles in den Schatten, was er vorher in der irdischen Zeit schon an ihm wahrnahm, an wundervollen Dingen. Er erzählte ihnen das und erzählte dann über die Zeit, die kommt, über den Antichrist, der kommen wird, über die Entrückung der Gemeinde. Und dann drehte sich mein kleiner Sohn zu mir um und sagte, Papa, ich möchte auch mit dabei sein, wenn Christus wiederkommt. Ich möchte nicht hier bleiben müssen. Ich möchte dabei sein. Ich möchte mit Gott leben. Ich möchte, dass er in meinem Herzen ist. Dann sage ich, bist du dir ganz sicher? Ja, Papa, ich will das. Was muss ich tun? Sage ich, weißt du, wir beten jetzt zusammen. Ich spreche ein Gebet von, wenn du das von deinem Herzen nachbetest, dann wird dein Herz für immer Gott gehören. Ich habe ihm klar erklärt, dass Gott dein Herr ist, nicht dein bester Freund alleine, sondern er ist Herr. Er hat Anspruch auf dein Leben und auf all deine Entscheidungen, auf alle Ressourcen, die du hast. Ich habe ihm das als natürlich ein bisschen kindlicher erklärt. Und er sagte, ja, Papa, ich will, dass er mein Herr ist. Er soll mir sagen, was ich tun soll. Ich will tun, was er mir sagt. Und dann haben wir gebetet. Der kleine Junge hat sein Leben übergeben. Mit meiner Tochter Grace habe ich das erste Mal, oder Iris das erste Mal gebetet, wo sie 3 Jahre alt war. Es gibt kein zu früh dafür und es gibt auch kein zu spät für dieses Gebet. Aber wenn dieses Gebet nicht Ausdruck deines Herzens geworden ist in deinem Leben und nicht dein Lebensstil nachher prägt, dann wird der Himmel für dich verschlossen bleiben. Das ist Fakt. Das ist nicht meine Idee. Das ist Bibel pur, was ich jetzt sage. Gott sagt, ich will, dass jeder gerettet wird, aber ihr seid eben keine Eichhörnchen oder Elefanten, sondern ihr seid Menschen mit einem eigenen Willen, die sich entscheiden können für oder gegen. Gott will niemanden gezwungenermaßen im Himmel haben. Er möchte freiwillige Kinder, die zurückkommen ins Vaterhaus und die sagen, Gott, ohne dich habe ich keine Chance und mit dir habe ich ein sinnerfülltes Leben. Und das Gebet, das möchte ich jetzt anbieten. Ich möchte es vorsprechen und möchte euch bitten, dass ihr das nachbetet. Und es ist kein magisches Gebet. Es wird dich nicht verändern, wenn du es nicht von Herzen mitsprichst. Aber wenn du es von Herzen mitsprichst, wenn sie es von Herzen mitsprechen, dann wird es ihr Leben so sehr verändern, wie kein anderes Wort, was sie in ihrem Leben je ausgesprochen haben. Insofern möchte ich sie warnen. Dieses Gebet bleibt nicht ohne Wirkung, wenn es ernstlich gemeint ist. Es wird sie auf Ewigkeit hin retten und wird sie in eine Beziehung zu Jesus Christus bringen. Das ist Ziel dieses Gebets. Und wer möchte, betet doch bitte mit mir. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Und ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ich habe versagt. Du nennst es Sünde. Es tut mir leid, Herr. Ich glaube, Jesus, dass du Gottes Sohn bist. Dass du gestorben bist am Kreuz. Auch für meine Schuld. Und dass du auferstanden bist von den Toten. Und heute zur Rechten des Vaters sitzt. Und ich nehme dein Angebot gerne und dankbar an. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein davon. Gib mir Zukunft. Und sei du ab heute mein Herr. Nimm mich an der Hand und führe mich. Ich will tun, was du willst. Dein Wille geschehe. Herr, du sagst, dass ich dann dein Kind sein darf. Und so möchte ich jetzt auf deinen Vaterschoß hüpfen und dir um den Hals fallen und sagen, danke, Vater, dass du bis heute dich um mich bemüht hast. Heute gebe ich Antwort auf dein Suchen und sag, ja, Herr, ich will dein sein. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann bis in Ewigkeit. Vielen Dank, Herr Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Wow. Darf ich das Nachsorgeteam mal in dieser Ecke bitten für heute? Ich möchte die von uns, die heute dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben und ganz bewusst und klar sagen, Jesus soll mein Herr sein. Ich möchte euch einladen, für 5 Minuten mit diesen beiden lieben Menschen mitzugehen. Die haben nämlich noch eine Überraschung mit euch und möchten noch einmal mit euch persönlich beten. Ja, sie bleiben hier die nächsten 5 Minuten stehen und gehen mit euch, wenn ihr rübergeht, wenn jemand da ist. Ja, okay. Ja, wir erheben jetzt noch ein Opfer. Gott ist gut und das Leben mit Vision geht weiter. Wir werden das Ende Februar den nächsten Teil haben hier von dieser Serie. So, wir bleiben dran. Besorgt euch das Buch, das ist meine Empfehlung. Lest parallel dazu, lasst das richtig in euch hinein und arbeitet ruhig schon vor. Das ist völlig in Ordnung. Ich möchte jetzt beten für das Opfer. Und bitte euch nochmal die Körbchen rundzureichen. Ihr müsst sie jetzt von außen nach innen rundreichen. Wer eine Spende über die Stiftung machen möchte, vielleicht gerade eine größere Summe, nehmt einfach so einen dieser Opferversprechen, schreibt den Betrag rauf und legt es ins Opfer, weil dann könnt ihr eine größere Summe auch absetzen von der Steuer über die Stiftung, als wenn man das hier über die Gemeinde tut. Und Herr Jesus, ich danke dir für all das Gute, was du uns geschenkt hast, dann auch für die Möglichkeiten, dass wir überhaupt in der Lage sind, etwas nach Ghana zu schicken. Herr, früher haben sie gesammelt für Jerusalem, für eine Gemeinde, die in Not war, in anderen Gemeinden. Und wir machen das heute. Wir sammeln heute für 7 Gemeinden in Ghana, Herr, die mit unserer Hilfe und durch unsere Finanzen auch überhaupt erst entstanden sind. Herr, wir sind so dankbar dafür, dass du uns hier gebraucht hast. Und wir möchten das, was ich glaube, das ist dein Ziel für dieses Jahr. Also wir möchten dieses Auto dieses Jahr zusammentragen. Herr, in unserer Möglichkeit. Darum bitte ich dich, dass du sprichst, Heiliger Geist, dass wir nicht hier uns treiben lassen aus irgendeinem der 5 Gründe. Wir wollen nicht getrieben sein, sondern geleitet. Wir wollen, dass du, Heiliger Geist, uns leitest in das, was richtig ist zu tun. Auch wenn es ein Opfer bedeutet, was vielleicht wehtut. Aber wir wollen das tun, um unsere Geschwister dort echt zu ermutigen und zu segnen. Und es wird einen großen Durchbruch bringen, wenn dieses Auto dort ist. Es wird vieles ermöglichen, was jetzt noch überhaupt nicht geht. Herr, danke dafür, dass wir hier auch hier Vision empfangen und auch hier als Gemeinde ein klares Ziel jetzt haben, dieses Auto in diesem Jahr rüberzubringen. Danke, Herr Jesus. Amen. Ich möchte, dass wir, während wir das Opfer einsammeln, wir eine kurze Diashow uns anschauen von einem Einsatz aus 2005 jetzt noch aus Ghana, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Viele kennen die Arbeit ja längst und einige wissen vielleicht gar nicht recht, was sind das für Leute und was geschieht da. Lord, I'll give myself. I trust in you. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe
und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.